Bei uns zu Gast im Studio sind Irene Jung und Thilo Prunk von den Frauenfilmtagen, die an dieser Woche am 10. und 11. Juni stattfinden. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern.
Freut uns sehr.
Ja, zu Anfang, worum geht es denn eigentlich bei den Frauenfilmtagen?
Ja, zu aller Anfang muss man wohl sagen, die Frauenfilmtage sind von Terre des Femmes, von der Frauenrechtsorganisation Menschenrechte für Frauen. Und sind auch die Erben ein bisschen von dem, was wir nun 19 Jahre in Tübingen hatten, nämlich Filmfest Frauenwelten von Terre des Femmes, wo wir beide auch schon drin gearbeitet haben. Ich also seit dem Beginn und Thilo jetzt schon dreimal war er bei den Frauenwelten dabei. Und damals haben wir also 8 Tage lang über 30 Filme gezeigt. Und klar, das Filmfest ist dann nach Berlin gezogen, weil hier niemand mehr war. Also ich wollte es und konnte es nicht mehr weitermachen. Und dann ist es nach Berlin gezogen und hier ist dann aufgekommen unter den Kooperationspartnern und der Terre des Femmes Frauen. Boah, man könnte doch eigentlich ein kleines Event machen, aber auch mit den gleichen Filmen. Und man könnte ja profitieren von den Filmen, die nun auch das Filmfest in Berlin jetzt weiterhin zeigt. So wie wir das früher gemacht hatten, dass wir eben von hier aus an Bielefeld zum Beispiel Filme und Filmvorschläge gaben und Materialien gaben. Und die haben eben so ein Filmfest dann auch gemacht. Ja, und jetzt ist es das Experiment schon seit 2 Jahren. Wie können wir es unter ganz anderen Bedingungen jetzt hinbekommen, nochmal so ein Event zu machen, wo einige Filme mit Gästen möglichst auch gezeigt werden, mit Gästen, wo es eben um Filmschaffende geht und aber auch um Aktivistinnen, um Expertinnen zu einigen für diesen Menschenrechtsthemen. Ja, und das war jetzt vom Experiment zum noch viel größeren Experiment, weil es nun mal Corona-Pandemie war. Im letzten Jahr hatten wir ein riesiges Glück. Wir haben, glaube ich, 2 Tage vor dem Shutdown haben wir gerade noch unsere Filmtage gemacht. Das waren 3 Filmtage damals. Jetzt musste das also verschoben werden vom 8. März, weil wir hatten ja eben geplant, früher war das immer zum 25. November, zum Tag Nein zur Gewalt an Frauen. Jetzt wollten wir es 3 Monate nach Frauenwelten Berlin in Tübingen zum 8. März machen. Und dieses Jahr war schon klar, das geht nicht. Und wir haben es verschoben und verschoben auf April, auf Mai, Ende Mai. Dann war ganz klar Anfang Juni. Dann haben wir uns zusammengetan mit unseren alten Freunden vom Cine Latino, mit denen wir also ganz oft praktisch fast dasselbe Team hatten. Und wollten eigentlich vor denen stattfinden. Und dann kam die Verordnung, die das alles zunichte gemacht hat. Also es war klar, wir dürfen noch gar nicht das Kino öffnen. Wir müssen also noch mal weiter rutschen. Jetzt sind wir hinter das Cine Latino gerutscht. Cine Latino hat ja jetzt vor 6 Tagen schon angefangen.
Genau.
Und und wir werden erst direkt im Anschluss an sie stattfinden, weil das halt auch fürs Kino schwierig ist, wirklich so aus dem Lockdown so ganz geschwind mal zu so einem größeren Event zu kommen. Und deswegen wollten wir das alles erleichtern. Die Themen sind eben Menschenrechte von Frauen. Das sind die zentralen Themen von Terre des Femmes, sind eben richtig gravierende Menschenrechtsverletzungen. Also die ersten Themen waren Eheverbrechen, Ehrenmorde, Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung. Das waren die allerersten Themen. Dann kam natürlich auch häusliche Gewalt dazu. Es kam die Situation von Arbeiterinnen in Billiglohnländern. Mhm. Also verschiedenste von Themen und Zwangsprostitution, Frauenhandel.
Heiratsmarkt.
Bitte?
Heiratsmarkt war auch.
Heiratsmarkt, genau. Und bei Prostitution hat sich es eben auch noch weiterentwickelt. Es war eben früher so Frauenhandel, Zwangsprostitution. Inzwischen ist eben auch die normale Prostitution in den Blick gekommen. Und da wird es auch immer kontroverser mit verschiedenen Sektoren in der Gesellschaft. Ob nun normale Prostitution, die ja eben in Deutschland wirklich als ein normaler Beruf eingerichtet wurde vor jetzt knapp 20 Jahren, ob das wirklich so doll ist. Terre des Femmes hinterfragt das und sagt, das ist eigentlich Gewalt gegen Frauen. und entwürdigend. Und ja, da haben wir eben auch in der Vergangenheit einige, in einigen Festivals das zum Thema gemacht. Auch 2019, als wir zusammen gemacht haben. Da hatten wir also sehr spannende Gäste auch da. Und auch dieses Jahr wird es also wieder ein Thema sein. Da können wir nachher nochmal dazu erzählen. Aber ja, also es geht hauptsächlich so um die Themen von Terre des Femmes herum. Aber als Filmfest versucht man schon auch ein bisschen noch einen weiteren Blick zu haben. Einfach, wie sind die Lebenswelten von Frauen in anderen Ländern? Wie wachsen junge Mädchen auf in anderen Kulturen oder gerade in anderen Kulturen? Wie werden verschiedene Phasen des Lebens einer Frau dann auch anders gelebt? Also das ist dann schon ein bisschen breiteres Spektrum, was dann da gezeigt wird in den Filmen.
Ja, das finde ich interessant, mit dem, dass auch die Filme aus verschiedenen Ländern kommen, weil die Frauenlage ändert sich, ist wirklich unterschiedlich, wo man ist. Und klar, wir haben bis jetzt nicht richtig erreicht, aber in manchen Ländern ist es so schlecht und
ja,
manche haben nicht die Vorstellung, wie schlecht es ist oder die Details von dem Frauenleben in anderen Communities.
Genau.
Und das also, ist so ein schöner Blick, ein Fenster dazu zu haben.
Doch, also wir denken gerade, es ist wirklich, es gibt unglaubliche Ungleichgewichte in der Welt, also zwischen reichen und armen Ländern, und dann sind halt die Frauen dann nochmal am ganz, ganz unteren Ende, jetzt nicht nur in armen Ländern von dieser Ungleichheit betroffen, sondern eben auch noch als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft. Ja. Da sind sie eben dann ganz oft vielfach diskriminiert oder vielfach wirklich auch betroffen von Gewalt unter anderem. Und das ist schon ein wichtiger Punkt für Terre des Femmes, dass sowas nicht aus dem Blick gerät.
Mhm.
Du hast gerade schon erwähnt, dass Prostitution inzwischen auch ein zunehmendes Thema ist. Mhm. Und euer erster Tag, also das Frauenfilmfestival geht jetzt ja 2 Tage. Und der erste konzentriert sich auch auf Armuts- und Zwangsprostitution. Warum dieses Thema?
Ja, genau. Wie gesagt, also es gab schon verschiedene Male eben die Darstellung, wie komplex eigentlich diese Problematik ist, wie sehr auch verbandelt mit dem Frauenhandel, wie sehr verbandelt mit kriminellen Milieus. Und deswegen hatten wir schon bei Terre des Femmes Grundsatzdiskussionen zur Frage der Prostitution, ob das nun also akzeptabel ist, Prostitution, Beruf wie jeder andere, wie das nun durch unser Gesetz so eingerichtet wurde, oder ob eigentlich Prostitution abgeschafft gehört, um die Würde und die freie Entfaltung der Frauen zu garantieren. Und es war eine sehr hitzige Diskussion, das war 2013. Und im Endeffekt hat die Überzeugung dann gewonnen, dass Prostitution abgeschafft werden muss, weil es nicht mit der Würde der Frau vereinbart ist und weil sich eben um die Prostitution herum derartige gewalttätige Milieus befinden und die Frauen eben also in schwerste Traumata oft stürzen. Und besonders natürlich seit sich auch die Länder, aus denen nun die Prostituierten kommen, also die hier eben prostituiert werden, hat sich ja schwer geändert. Also die Mehrheit sind eben inzwischen Frauen aus armen Ländern, aus Osteuropa und sprechen kein Deutsch, haben also ganz wenig Möglichkeiten, sich hier auch irgendwie zu verteidigen. Also das hat das Ganze auch nochmal sehr erschwert. Und dann hat sich eben insgesamt tatsächlich viel mehr Sektoren inzwischen zusammengefunden, die das auch in Frage stellen. Also schon vor 2,5 Jahren gab es ja hier in Baden-Württemberg dann auf dem SPD-Parteitag die erstaunliche Wendung, dass dort das nordische Modell, also mit Sexkaufverbot, dass das also gefordert wird als eine zentrale Forderung. Und jetzt danach hat sich in Deutschland auch ein Bündnis gegründet, das Bündnis Nordisches Modell. Und da sind eben neben Terre des Femmes und auch die Sisters für den Ausstieg aus Prostitutions e.V., was euch wahrscheinlich auch was sagt, über weitere 30 menschenrechtliche Organisationen beteiligt. Und auch in Reutlingen, Tübingen hat sich so eine Gruppe gebildet. Und die setzen sich halt für diese vier Hauptforderungen ein. Das heißt also Entkriminalisierung der Prostituierten. Das heißt, die Prostituierten werden nicht, also es wird nicht verfolgt, dass man also sexuelle Dienstleistungen verkauft. Also die sollen auch Unterstützung und Ausstiegshilfen bekommen. Aber eine Bekämpfung von da und Kriminalisierung von den Leuten, die eben diese Dienstleistungen nachfragen oder kaufen. Dann natürlich das Verbot von den Profiteuren von dem Ganzen und auch Zerschlagung von den Strukturen von organisierter Kriminalität und Prävention, also antisexistische Erziehung, Öffentlichkeitsarbeit, mit der eben versucht wird, dann auch gesellschaftlichen Umdenkungsprozess in Gang zu setzen. Und da haben wir gerade im letzten Filmfest hatten wir ja den schwedischen Kommissar hier zu Besuch, der sich diesem Kampf dort widmet. Und der hat uns also mehr davon erzählt, wie das eben in Schweden möglich war. Seit 1999 haben sie das Gesetz gemacht. Damals waren 70% der Bevölkerung gegen so ein Gesetz, das eben den Sexkauf verbietet. Und die hatten eben auch die ganzen anderen Maßnahmen auch, also Prävention und Inkriminalisierung der Frauen, Ausstiegsangebote. Und inzwischen sind es also über 70% der Bevölkerung, die das gut findet. Und junge Männer finden das total uncool, nur die Idee, also dass man jetzt Geld dafür zahlen sollte, zu irgendjemandem hinzugehen und dann so eine Dienstleistung zu verlangen. Und wir dachten, ja, also es ist wichtig, dieses weiter zu befeuern, diese Diskussion. Und da wir hier eben auch Sisters e.V. haben in Tübingen-Reutlingen, mit denen wir ja letztes öfters auch kooperiert haben, haben wir gedacht, das wäre jetzt sicher ein guter Moment, wenn wir nun auch zufälligerweise diese Filme haben. Und nun hattet ihr nur ausgerechnet die zwei Filme auch in Berlin, schon bei den Frauenwelten. Ja, und das ist dann auch noch schön, dass wir eben gerade zu diesen Filmen zwei Gäste haben. Also der eine ist eben der Film wieder mit diesem Blick auf die Frauen des globalen Südens, der Film Was tun? Und startet an dieser tollen Frage von diesem Regisseur und Schauspieler Michael Kranz, der einen Film gesehen hat und wo eine Prostituierte so eine Frage stellt, warum müssen wir so viel Leid erfahren? Wo ist das, wo steht das geschrieben? Wie kann das nur sein? Warum müssen wir das aushalten? Ein 15-Jährige hat das so in die Kamera gefragt. Das war ganz außerordentlich. Und er hat den Film gesehen, war so geplättet, irgendwie so beeindruckt, dass er gesagt hat, also er muss da irgendwas machen. Er muss gucken, was kann man tun. Und dann hat er sich die irre Idee hat er verfolgt. Er geht jetzt dort hin nach Bangladesch und versucht, diese Frau zu finden und zu gucken, ob er nicht irgendwie helfen kann. Das wäre natürlich eine wahnsinnige Vorstellung. Und dann, ja, erzähle ich jetzt gar nicht so viel, wie es dann weitergeht. Das muss man ja dann sehen. Aber also wir finden das eine gute Fragestellung, weil es natürlich auch uns selbst betrifft. Was können wir tun? Wie können wir uns engagieren? Auch für die Frauen dort, jetzt nicht nur für die Frauen hier. Also das nordische Modell ist ganz wichtig für hier. Und natürlich sind auch hier eben Frauen aus den armen Ländern, um die es da geht. Aber vor Ort, und das wird man sehen, was tun, da gibt es ja noch mal so viel extremere Situationen.
Michael Kranz wird uns auch in Tübingen beehren.
Ja, also das ist schon, da sind wir sehr gespannt. Ich meine, er ist ja zum Teil Leuten mehr bekannt darüber, dass er eben mit ganz berühmten Regisseuren als Schauspieler gedreht hat, also mit Haneke, mit Steven Spielberg und Quentin Tarantino. Aber also auch sein Film wurde sehr gelobt und auch ausgezeichnet. Und wie gesagt, für uns ist immer wichtig, was ist denn da für eine Motivation dahinter und was ist das für ein Engagement. Wir haben fast immer Gäste gehabt, wenn es also Filmschaffende waren, waren die immer leidenschaftlich, haben die gebrannt für das Thema, für das sie dann einen Film gemacht haben. Und das ist bei ihm genauso. Also er hat auch einen Verein gegründet, der dann den Kindern von den Prostituierten, also die in den Bordellen dann auch leben, helfen soll. Ja, und da denken wir, dass es also sehr spannend wird und auch eben diese ganz individuelle Frage, was kann ich tun? Und der andere Film, der Honeybee, das ist jetzt ein Spielfilm, kommt aus Kanada, eben ein Land, was das nordische Modell hat. Also ich meine, sind ja insgesamt, es hat ja begonnen, 1999 war es in Schweden, dann kamen Norwegen und Island dazu, 2009. Deswegen wurde es ein nordisches Modell genannt. Dann kam Kanada 2014, Nordirland 15, Frankreich 16, Irland 17. Und jetzt hat auch Israel das Sexkaufverbot umgesetzt. Also immer alle mit verschiedenen Varianten. Aber eben hauptsächlich sind es Industrieländer. Deswegen war es uns eben auch so wichtig, dass wir auch nochmal die andere Seite zeigen. Und in dem kanadischen Film kann man eben sehen, okay, da gibt es eben dieses Phänomen, wie eben junge Mädchen mit dieser Loverboy-Methode in die Prostitution gelockt werden. Aber man kann auch sehen, was passieren kann, eben wenn jetzt so ein Mädchen die Chance zum Ausstieg bekommt. Und da sind wir also auch ganz glücklich wieder, dass wir Marie Kaltenbach von den Sisters zu dem Publikumsgespräch wieder dabei haben, die eben auch noch mehr über das nordische Modell informieren kann. Marie Kaltenbach hat uns sehr beeindruckt bei diesem schon genannten Parteitag der SPD in Baden-Württemberg, weil da hat sie also eine großartige Rede für das Sexkaufverbot gehalten. Und ja, also da auch das wird ganz spannend. Deswegen also um 18 Uhr ist der Was-Tun-Film und danach um 20 Uhr und 20.15 Uhr ist Honeybee in dem anderen Saal.
Am Donnerstag, den 10. Juni im Kinomuseum.
Genau.
Ja, da freuen wir uns drauf.
Sind wir sehr gespannt. Thilo, du warst ja, wie schon erwähnt wurde, in Berlin bei den Frauenwelten. Was weißt du zu berichten? Hat das mit Corona funktioniert?
Ja, das war die spannende Frage, die uns das ganze letzte Jahr begleitet hat, inwiefern das Festival vor Ort in Berlin auch stattfinden kann. Sagen wir mal, es ist ein Mittelweg gewesen, wie so viele jetzt Kultur und sonstige Veranstaltungen es jetzt gerade versuchen. Wir haben von vornherein auch geplant, das online stattfinden zu lassen, was wir dann auch gemacht haben, was ja auch gut in der Hinsicht ist, dass wir dann gleich auch das Tübinger Publikum ein bisschen mit an Bord halten konnten. Aber natürlich wollten wir in Berlin dann gleich auch versuchen, vor Ort diese Festivalatmosphäre in irgendeiner Form wieder zu transportieren, wie es hier in Tübingen immer so gut funktioniert hat, mit den Gästen vor Ort, mit den Gesprächen, mit der Themenvielfalt, die man dann immer hat.
Und an einem so tollen Ort.
Ja, das stimmt. Und in Berlin war es tatsächlich, also wir haben es tatsächlich geschafft, das stattfinden zu lassen. Allerdings ähnlich eigentlich wie die Frauenfilmtage hier direkt kurz bevor der Lockdown angefangen hat. Das war natürlich sehr eingeschränkt. Also es konnten nur 25% des Kinosaals ausgelastet werden. Es waren natürlich weniger Leute da. Aber wir hatten trotzdem dann Gäste vor Ort. Wir hatten tatsächlich ein bisschen Festivalstimmung. Und waren dann aber auch gleichzeitig sehr froh, dass wir zumindest, sagen wir mal, ähnliche Zuschauerzahlen dann dazu darüber bekommen haben, dass wir die Filme auch online zeigen konnten. Das war schon auch ein großer Gewinn in dieser ja so schweren Kulturzeit, Zeit, die Corona-Kultur mitgegeben hat im ganzen letzten Jahr. So.
Und ihr musstet aber auch dann mittendrin, hat euch dann der Lockdown auch getroffen, gell?
Genau, es war so, dass wir die ersten 5 Tage haben stattfinden lassen können und dann kam tatsächlich kurz bevor das Festival angefangen hat, dann dieser Lockdown ab dem, ich glaube dem 3. Oktober war es, dem 4. Oktober, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dann mussten wir mittendrin das Festival abbrechen und dann war es umso wichtiger, dass wenigstens die Filme dann noch online verfügbar waren. Aber ja, also so ein Mittelweg, das heißt, es konnte stattfinden, in einer Hybrid-Variante und wir hoffen jetzt aber sehr darauf, dass es dann natürlich nächstes Jahr dann wirklich wieder ganz vor Ort wie hier jetzt auch wieder stattfinden kann in Berlin. Mhm. Das wäre schön für alle Beteiligten.
Ja, ja, ich glaube auch selbst dieses Austausch, den man am Ende des Films macht und auch mit der Gäste, die dazu was sagen, es macht schon viel aus, als nur den Film allein zu Hause zu schauen.
Ja, insbesondere bei so einem Festival. Also wenn es so ein Festival wie dieses ist, das so einen Themenschwerpunkt hat oder die Frauenfilmtage, die so einen Themenschwerpunkt haben, dann geht man ja nicht nur ins Kino, um sich den Film anzuschauen, sondern man möchte ja in Austausch treten. Das sind spannende Themen, die irgendwie in einem nachreifen, über die man dann reden möchte. Und das ist ja das Schöne daran, dass man dann gleich in so einen Austausch treten kann mit den Menschen, die einem mit einem den Film geschaut haben und eben mit Gästen, die einem auch nochmal eine tiefere Ebene oder mehr Wissen über diesen Film vermitteln können, was ich als besonders wichtig empfinde, auch, dass wir da immer Gäste haben, die auch so schwierige Themen dann vielleicht auch nochmal ein bisschen begleiten können, wenn der Film schon irgendwie schwerfällig einen überrascht mit Themen, die irgendwie natürlich jetzt nicht ständig in der Öffentlichkeit da sind oder einen nicht immer begleiten, was ja auch gut ist. Man möchte ja nicht immer schlecht gelaunt durch die Welt laufen.
Ja, wir hatten durchaus schon Filme, wo wir gesagt haben, also den können wir nicht auf das Publikum loslassen ohne ein Gespräch. Da wussten wir, also das, da gehen die Leute dann eher traumatisiert raus. Das muss man irgendwie anbieten und muss es irgendwie begleiten. Gibt's uns tatsächlich, also ein Gespräch ist wirklich eine Hilfe, damit man es, also einen positiven Dreh findet. Und dazu ist natürlich auch wichtig, dass dann auch Leute da sind, die dann tatsächlich auch Hoffnung geben und auch in den Filmfiguren natürlich auch die Hoffnung geben. Also ein Film ohne Hoffnung, das kann richtig kontraproduktiv sein dafür, dass man eben eigentlich Solidarität möchte, Engagement möchte. Dazu braucht man auch Hoffnung. Und
genau, und nicht, dass man aufgeben vor der Situation, wie es ist. Mhm.
Gab es auch bei diesem Filmfestival oder bei dieser Runde der Frauenfilmtage Filme, wo ihr gesagt habt, das geht nicht ohne Gespräch?
Ja, nicht. Also es war ja schon mal eine Vorauswahl. Also die meisten Filme waren ja schon in Berlin gelaufen. Vielleicht noch im Vorhinein. Also bevor wir so in die Runde der letzten 10 Filme was aussuchen wollten, da gab es dann sicher auch Filme, wo man eher das Gefühl gehabt hat, also das wird jetzt diesen Hoffnungsschimmer nicht geben. Aber jetzt so unter den Filmen, vielleicht ist der schwerwiegendste tatsächlich dann der Quo Vadis Aida, weil alle Leute ja wissen, wie das dann geendet hat mit dem Massaker. Das ist sicher das Schwierigste. Deswegen haben wir da ja auch dann die Regisseurin eingeladen. Aber leider kann sie jetzt nicht kommen, weil sie in der Berlinale als Jurymitglied ist. Und die fängt jetzt morgen an. Also hat sich diese Möglichkeit auch nicht gegeben. Aber ja, wir hoffen, dass trotzdem die Leute eben auch viel vielleicht in diesen Tagen jetzt auch sich Gedanken darüber machen und sich auch Informationen holen, weil ja jetzt gerade heute wird das Urteil verkündet, das Berufungsurteil gegen den Mladic, der ja als einer der großen Kriegsverbrecher angeklagt worden ist von der serbischen Seite und der eben auch für dieses Massaker in Srebrenica verantwortlich ist, oder zumindest die Anschuldigung, ja. Und das hat mich auch erstaunt, als ich das dann gelesen habe, als Jasmila so beschrieben hat, was eigentlich so die Motivation ist, diesen Film zu machen, dass es eben große Teile in der serbischen Gesellschaft gibt, die das negieren, dass es überhaupt stattgefunden hat. Und das ist ja schon der Hammer. Ich meine, das hat ja auch Auswirkungen auf die heutige Politik. Und dann ist es jetzt heute ein ganz wichtiger Markstein, um es zu erinnern, was passiert ist und wie es passiert ist. Und sie hat halt diesen Film genommen und hat eine wirkliche Geschichte eines Übersetzers, der eben für die Holländer übersetzt hat, für die holländischen UN-Truppen übersetzt hat, der dann versucht hat, seine Familie mit rauszubringen, zusammen mit den Holländern. Sie hat es jetzt praktisch in eine fiktive Geschichte umgewandelt, wo das eine Übersetzerin ist, die versucht, ihre Familie zu retten und auch andere Leute zu retten, weil sie sagt, also es ist so wichtig, dass der Blickpunkt der Frauen mit einbezogen wird, weil sie also die allermeisten Opfer in den Kriegen eben heutzutage Massen an Frauen sind und weil sie auch definitiv gesagt wurde, auch in der UNO, sie müssten bei Friedensverhandlungen dabei sein, das wird aber so wenig umgesetzt. Also gibt es viele Aspekte, wo eben Frauen und Krieg, wo also ganz viel brennende Probleme sind und sie wollte das eben in dieser Geschichte auch klar machen.
Quo Vadis Aida läuft am Freitag, den 11.06. im Kino Museum um 20.30 Uhr. Mhm. Ihr habt jetzt schon erwähnt, ihr habt, auch wenn die Regisseurin jetzt leider ja nicht anwesend sein kann, ihr habt auch noch andere Gäste. Mhm. Michael Kranz haben wir vorhin gehört. Mhm. Wer ist denn noch so zu erwarten?
Ja, wir haben gleich am Donnerstag, am ersten Festivaltag, kommt abends der Regisseur von Women of the Sun, A Chronology of Seeing, Hamed Zolfagari, zu uns nach Tübingen zu Besuch, was uns sehr, sehr freut, weil der Film ist wirklich ein Juwel, würde ich mal, ein kleines Juwel, das auch gerade was, wenn wir mal beim Thema Hoffnung sind, sehr viel zur Kraft und zu dem, was Film alles bewirken kann, beiträgt. Es geht in dem Film um eine Gruppe von Frauen, also ein Dokumentarfilm, eine Gruppe von Frauen im Iran, die ja, sich zusammentun und versuchen, also alles Handwerkerinnen, die versuchen, ihr Geschäft auf einen gemeinsamen Stand, also eine kleine Genossenschaft zu gründen, auf einen gemeinsamen Stand zu bringen, um quasi die verschiedenen Stränge des Handels in ihrer Hand zu bündeln, um damit nicht abhängig zu sein von verschiedenen Zwischenhändlern, von verschiedenen Männern, die ihnen reinreden können in ihr Geschäft und damit natürlich auch irgendwie mehr Selbstbestimmung in der Hand zu haben. Und der Regisseur Hamed Zolfagari, der macht das sehr geschickt, er gibt nämlich den Frauen selbst in dieser Gruppe eine Kamera an die Hand und sagt ihnen, ja, jetzt filmt doch mal diesen Fortschritt, den ihr habt, versucht doch mal irgendwie aufzuzeichnen, wie dieses Projekt voranschreitet, und das ist ein wahnsinnig faszinierendes Beobachten dieses Geschehens, denn man sieht nicht nur, dass die Frauen auf dieser Geschäftsseite sich Stück für Stück ihre Selbstständigkeit erarbeiten, sondern auch, dass sie mit dieser Kamera auch so eine Art Selbsterkenntnis ihres eigenen Daseins immer mehr entwickeln und immer selbstbewusster werden. Und das Ganze wird dann immer begleitet von, also sie filmen natürlich nicht nur sich selbst, sondern auch alle umgebenden Personen, die in diesem Dorf, wo sie leben, diesen Prozess ja zwangsläufig mitbegleiten, auch ihre Ehemänner, die da gerne eigentlich eher mal eine Hand drauf halten wollen, die aber peu à peu von diesem Erfolg der Frauen eigentlich überrollt werden, muss man sagen. Und das ist wirklich ein toller Film, sehr empfehlenswert, sehr hoffnungsvoll. Und wir freuen uns da sehr, dass eben Hamed Zolfagari, der aktuell in Paris lebt, zu uns zu Besuch kommen wird und mit uns über den Film sprechen werden kann. Und er selbst, schon länger Regisseur, ist insbesondere im Dokumentarfilmbereich unterwegs und ist auch Vizepräsident des iranischen Dokumentarfilmerverbands. Also ist da sehr in der Szene drin und hat da wirklich etwas sehr Schönes geschaffen, muss ich sagen. Und ich freue mich da sehr drauf.
Women of the Sun am Donnerstag um 20.30 Uhr, auch im Kinomuseum natürlich. Und in dem Fall kommt der Regisseur auch dazu.
Und sogar am Freitag um 18 Uhr nochmal wird ebenfalls mit Gast, also nochmal mit Hamed sein.
Perfekt, dann ist es nicht schlimm, wenn man am Donnerstagabend vielleicht doch noch was anderes vorhaben sollte oder es verpasst.
Vielleicht noch eine Frage, die allgemeiner ist. Wie denkt ihr, das Medium Film zur Stärkung von Frauenrechten beitragen kann?
Also
die Intentionen, die Motiv dahinter.
Ich meine, Terre des Femmes, die ja also praktisch hinter allem steht. Terre des Femmes ist eben eine Organisation, die zwar auch Projekte fördert in Ländern des globalen Südens, aber eigentlich in erster Linie, immer einen Fuß in der Wirklichkeit von diesen Frauen zu haben, die also selbst ihre Projekte machen, also das Terre des Femmes unterstützt sie nur. Mhm. Aber um eigentlich genau zu wissen, was brauchen eigentlich diese Frauen von uns, die wir nur in den reicheren Ländern wohnen, was wollen sie, dass wir an Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit machen? Natürlich auch versuchen, sie direkt zu unterstützen, auch mit politischen Aktionen. Manchmal gibt es eben Eilaktionen, wenn eine Frau im Land gesteinigt werden soll, wegen irgendeinem Verbrechen im Sinne der Scharia oder so. Mhm. Und deswegen, ja, es ist eigentlich ein Versuch, hauptsächlich eben diese Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyingarbeit zu machen. Klar, auch hier möglichst politische Parteien oder Organismen zu beeinflussen, damit Gesetze gemacht werden, die also jetzt für oder gegen Gewalt an Frauen sind. Also es gibt eine ganze Reihe Gesetze, die Tete Femme da auch durchgesetzt hat. Und klar, und Filme in der Öffentlichkeitsarbeit hat auch Tete Femme gesehen, dass also nur jetzt versuchen, den Leuten praktisch ein Informationstext in die Hand zu drücken, ganz oft nicht genug ist, um wirklich in so einer Mediengesellschaft die Leute zu erreichen. Und dann hat Tete Femme auch gesehen, dass es also wirklich gut ist, auch über kulturelle Aktivitäten, wo eben jetzt nicht nur der Verstand angesprochen wird, sondern wo wirklich alles angesprochen wird von der Person, auch die Intuition, auch die Emotionen, auch der Verstand, auch ihre Erfahrungen angesprochen werden, dass man dadurch die Menschen auch leichter erreicht. Und wir haben das eigentlich auch feststellen können beim Filmfest Frauenwelten. Wir haben auch immer versucht, zugleich auch Angebote zu geben, wie die Leute sich engagieren können für Frauen in bestimmten Notsituationen, die wir ja zeigen in den Filmen. Also deswegen nicht nur Tete de Femme, die Angebote macht, wie man sich engagieren kann für Frauen in Burkina Faso oder in anderen in Projekten gegen Genitalverstümmelung oder in der Türkei für Frauenhäuser, also wo Frauen flüchten vor Zwangsverheiratung oder ähnliches, sondern auch andere Organisationen eingeladen, die eben auch so eine Arbeit machen, wie Amnesty International oder die Femme oder Zonta, die dann auch mit kooperieren, auch ihre Aktionen zum Teil vorstellen. Denn, also ein iranischer Regisseur hat es mal gesagt, als er bei uns zu Besuch war, der Mohsen Mahmoud-Baf, weil er hat einen Film gemacht über Afghanistan. Und zwar in einer Zeit, als noch die USA noch nicht Afghanistan also einmarschiert waren. Mhm. Und kein Mensch hat irgendwie Afghanistan auf dem Schirm gehabt. Er hat diesen Film gemacht, weil also er war total entsetzt, was da abgegangen ist, damals unter den Taliban und dann eben den Mujahedin. Und er hat einen Film gemacht, der dann ziemlich berühmt wurde, Kandahar, über die Situation besonders der Frauen. Und er ist auch in Cannes gelaufen, aber die Presse hat gesagt, das sind ja wirklich irgendwie ganz surrealistische Szenen und was soll das? Und dann sind Monate später sind die USA also einmarschiert in Afghanistan und plötzlich war das der Film, um zu erklären, was ist denn da los in dem Land? Und er hat sich dann eben 3 Jahre lang, hat er keinen neuen Film gemacht, sondern ist nur mit diesem Film praktisch über die ganze Welt gereist und hat versucht, die Leute zu packen, dass sie was machen müssen für die Afghanen und Afghaninnen. Und er hat gesagt, also wenn du innerhalb von 48 Stunden, die jemand einen Film gesehen hat, der so beeindruckend ist, es fertig kriegst, ihm eine Möglichkeit zu geben, dass er sich engagiert oder sie sich engagiert, dann wirst du erfolgreich sein. Deswegen hat er eben auch drei Jahre lang keinen Film gemacht. Und ich bin da auch sehr davon überzeugt. Ich weiß es auch von meiner eigenen Reaktion. Ich meine, ich sehe Filme auch jetzt nicht als Expertinnen, sondern immer als eine Person mit Gefühlen und Intuition und allem. Und ich weiß das auch. Also es gibt da so ein Fenster und wenn man das also nutzt, dann kann man wirklich also aktive Solidarität auch erreichen. Und ja, ich denke, das ist im besten Fall was wir tun können als ein Filmevent, als ein Filmfestival.
Ja, Emotionen, Hoffnungen, das ist es ja, was wir gerade schon hatten. Und das transportieren ja, also Medien sind ja so beeinflusst die ganze Zeit von all den Medien rund um uns. Und ich glaube immer noch, dass also vielleicht nicht alle kleinen Filme, die nicht alle zu sehen bekommen, aber auch die großen Blockbuster, alle beeinflussen uns ja und spiegeln ja das wieder, was wir als Realität wahrnehmen, als das, was wir irgendwie als irgendeine Form von unserer Gesellschaft auch irgendwie widerspiegeln sehen können auf der Leinwand. Und ja, je mehr man da es schafft, die Themen auch auf diese Leinwand zu transportieren, desto mehr Einfluss, desto mehr Möglichkeiten auf Themen aufmerksam zu machen, haben wir natürlich.
Ja, genau, wie der Spiegel oder auch die andere Realität, also dass es verschiedene Realitäten auf der Welt gibt und vor allem für Frauen, also die unterschiedliche Realität von Frauen, die heutzutage ja, auf der Welt gibt.
Ja, ich meine, ich bin jetzt gestern aus einem Film aus dem Cine Latino ganz begeistert rausgekommen. so mal was, mal hier einen kleinen Nebenschwenk zu machen. Cholitas, so ein toller Film, ja, über diese indigenen Frauen, Aymara-Frauen in Bolivien, die sich vorgenommen haben, also ganz einfache Frauen, zum Teil ohne jegliche Schulbildung, zum Teil Großmütter, und die sich vorgenommen haben, den höchsten Berg Amerikas zu besteigen. Das sind 7000, also fast 7000 Meter. Die wohnen zwar auch schon auf 3500, aber das ist natürlich nochmal ein Ding stärker. Und die das dann tatsächlich umsetzen, und dann gehen die in ihren riesigen Röcken, diese Pollera-Röcke, mit denen steigen die dann auch den Berg hinauf, und die sind sowas von toll und beeindruckend und haben einen Humor. Ich meine, man kannte diese Röcke, man kannte diese kleinen Hüte, die die auf dem Kopf haben, aber du konntest nie irgendwie das verbinden mit, wie könnten diese Frauen jetzt als Persönlichkeiten sein. Und das war eine tolle Sache, also ein toller Film und auch eben ein toller Film über das Lebnisse. Empowerment von den Frauen, was sie auch gesagt haben. Also die dann auch hochgekommen sind, oder die vielleicht auch nicht hochgekommen sind, aber diese ganze Anstrengung gemacht haben, und die, was das so ihre eigene, die Sicht auf sich selbst auch geändert hat, die gesagt haben früher, ich habe keine Schulbildung, ich zähle für niemand was, und eigentlich mache ich ja auch die Dinge, die mein Mann von mir will, und da hat sich so viel dann auch geändert. Also solche Filme, die können wirklich einen total faszinieren und auch wirklich einen ganz neuen Blick auf andere Kulturen, was man so mal so oberflächlich wahrgenommen hat, das ist also wirklich, können die einem geben, und das finde ich schon toll.
Ja, das ist die Chance.
Zu Cholitas gab es auch bei der Wüstenwelle eine Rezension, die könnt ihr auf der Wüstenwelle Homepage nachhören. Mit Artikel.
Genau. Also vielleicht auch dazu, dass es beiträgt zum Verstärkung. Also solche Filme werden in viele Länder, zum Beispiel, wir haben The Woman of Sun, of the Sun, in Iran. Ich bin bezweifelt, ich glaube schon, dass es nicht in Iran
gezeigt wird.
Also, weil ich kenne es auch von ein paar Filmen, die aus Saudi-Arabien, die hier, man sieht hier den Film, sie sind so stark, aber selbst in dem Land werden verboten zu zeigen.
Ja, aber da darf man nicht unterschätzen, es gibt einen riesengroßen Underground Markt, also ich weiß nicht, ob jetzt immer verkauft, aber wo eben dann auch unter dem Mantel von ich weiß nicht was, wo eben die Filme dann auch verteilt werden, auch kostenlos zum Teil, wo die durchs Internet einfach sehr viel mehr Möglichkeiten geschaffen worden sind, dass sowohl Filme zu den Leuten kommen, als auch, dass die Leute uns ihre Videos schicken, was eigentlich ihrem Land abgeht auf den Straßen.
Ja. Nee, das finde ich, und deshalb finde ich es schön, dass hier die Chance für solche Filme haben, hier in zum Beispiel Frauenfilmfestivals, in den verschiedenen Festivals, die Chance zu zeigen und mehr, nicht nur Werbung, aber mehr Aufmerksamkeit auf den Filme, und selbst für die Frauen, die aus den Ländern, die hier leben, und dadurch durch die Connection, also ist schon... Es wirkt schon stark, finde ich.
Ja, und ich meine, da gibt es auch Beispiele wie, die auch nochmal über ein Land, was für Dinge kennen wir, also jetzt so viel, weil wir so viele Filme gesehen haben, Serien, was weiß ich, es ist so in den Nachrichten, also die USA, dass wir da eben einen Film haben, der also jetzt wirklich nochmal einen ganz anderen Blick auch auf ganz besondere Gruppen oder Communities wirft. Also da haben wir ja mit unserem Kooperationspartner DAI, Deutsch-Amerikanisches Institut, haben wir ja ausgewählt den Dokumentarfilm We Are the Radical Monarchs. Und das ist ein Film über so 8- bis 12-Jährige, die werden dort genannt Girls of Color, also nicht weiße Mädchen. Und die sich in einer Pfadfindertruppe der ganz anderen Art organisieren und sich für soziale Gerechtigkeit und gegen Gender- und Rassendiskriminierung engagieren. Und dadurch dann auch praktisch ins Fadenkreuz von Medien wie Fox News geraten. Und diese jungen Mädchen sind sowas von erfrischend, wenn sie eben dann anfangen, so die wirklich schwierigen Realitäten in den Communities sich dem anzunähern oder das zu hinterfragen. Die haben ganz viele Fragen dann an Aktivistinnen, die sie da interviewen, Behinderte, Frauen, Transgender-Frauen oder eine Großmutter, die sich in Suppenküchen von den Black Panthers engagiert hat, Kinder betreut hat. Und diese jungen Mädchen, also auch das finde ich einen ganz hoffnungsvollen Film, einen tollen Film, aber auch wirklich nochmal einen Blick auf eine Community, die man eben jetzt auch gar nicht so toll von innen kennt. Und nochmal in einer ganz bestimmten Gruppe, also in einer Latino-schwarzen Community, eben diese jungen Mädchen. Das ist auch eine tolle Sache, oder? Thilo, du kannst nochmal erzählen von dem Film aus China, wo wir halt immer China ist jetzt dieses hypermoderne Land, hat man immer im Kopf, und die ökonomische Entwicklung, die dieses Land genommen hat, und den Film wir da zeigen, der ist schon nochmal verblüffend, oder?
Ja, wir hatten 2018 beim Filmfest Frauenwelten einen Film, der hieß Bloß keine Tochter, Asiens Frauenmangel. Das war ein Dokumentarfilm darüber, dass in China, Indien und Südkorea es ein, ich glaube, irgendwie über 30 Millionen Frauen zu wenig sind, also durch durch die Ein-Kind-Politik, durch frühe Abtreibung, durch diese Früherkennung von Föten und dass dadurch ein riesiges Problem entstanden ist. Und jetzt haben wir dieses Jahr einen Film, fand ich sehr gut gepasst irgendwie, der heißt Leftover Women, und da geht es tatsächlich mal um ganz konkrete Beispiele, und zwar, wie sieht das denn aus in China mit diesem Problem, dass die Gesellschaft einfach zu wenig Frauen hat. Aber man könnte ja meinen, na gut, dann sind die Frauen irgendwie geschätzter oder so, aber es ist halt, das ist genau das Gegenteil, was passiert, nämlich dass eben die Frauen, also in diesem Falle tatsächlich vom Staat dazu genötigt werden, dass sie möglichst früh und möglichst, also heiraten und Kinder kriegen, in Familien starten, und tatsächlich, dass Frauen, die ein gewisses Alter überschritten haben, ich glaube in diesem Fall ist es 27, dass die als sogenannte Leftover Women gelten und dann von der gesamten Gesellschaft, und zwar staatlich gefördert, diskriminiert werden. Also dass sie quasi, dass das ein Titel für die Frauen ist, die es nicht geschafft haben, sich rechtzeitig einen Mann auf dem Markt zu besorgen, und zwar tatsächlich mit chinesischer Staatspropaganda. Also das ist wirklich absurd, was das dann halt für Züge annimmt. Also die Politik, die das quasi vorher falsch macht mit dieser Ein-Kind-Politik, und natürlich auch ein bisschen kultureller Hintergrund, dass irgendwie die Männer dann mehr wert waren natürlich, und dass dann irgendwie aus diesem Gemengelage dann am Ende es für die Frauen nochmal schlechter geht am Ende. Das ist halt irgendwie absurd, aber man hat da wirklich ein schönes, konkretes Beispiel an drei Frauen, die eben diese 27 überschritten haben, und wie sie dann halt mit dieser Situation umgehen müssen, auf dem völlig verrückten Heiratsmarkt in China irgendwie jetzt vernünftig einen Mann zu finden oder doch andere Lösungen zu finden, die irgendwie auch funktionieren für sie. Also das ist auch ein sehr schönes Beispiel.
Und für uns verblüffend, weil es handelt sich da um hochgebildete, hochqualifizierte Frauen, die in super Jobs arbeiten. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass die also auf der anderen Seite unter solchen Druck kommen würden.
Als Leftover.
Ja, ja, also ja, Professorinnen. Doktorinnen, Anwältinnen, also wo man denkt, naja, die hätten hier, könnten die alles machen, erreichen, und da wird quasi dieses Stigma auf sie draufgesetzt, und das aus so einem eigentlich vorherigen Politikversagen, das dann mit anderen Politikversagen kaschiert werden möchte. Mhm. Also es ist schon auf den Schultern der Frauen in dem Fall.
Und schon auch sehr berührend, also gerade diese drei persönlichen Geschichten sind sehr berührend auch. Ich meine, da kommen eben auch ihre Diskussionen, die sie in ihren Familien haben, was sie natürlich jetzt auch berührt, also was sie nicht kalt lässt, inwieweit die Familie jetzt auch denkt, sie seien Leftover oder sie müssten jetzt unbedingt heiraten, damit sie was wert sind. Ja, also die sind davor schwierige Entscheidungen auch gestellt, die Frauen. Also es ist schon toll in dem Film, sehr berührend, finde ich auch. Aber einfach verblüffend, weil ich meine, China bei uns halt immer als dieses hypermoderner Entwicklung verschriebenem Land ist oder dargestellt wird, und dann solche patriarchalen Klöpper kommen.
Das ist schon spannend. Da gibt es so Szenen in dem Film, wo es dann so den Heiratsmarkt tatsächlich gibt. Also wirklich so einen Markt, wo dann in der Reihe meistens die Eltern stehen mit so einem kleinen Bild und irgendwie so einem Text drauf, was ihre Söhne oder Töchter quasi zu bieten haben. Und dann wird da geschachert, wer jetzt irgendwie hier heiraten darf und nicht. Aber das ist wirklich absurd. Aber
ist wirklich so, mutet total surrealistisch an.
Eine Art analoges Tinder für Eltern.
Ja, genau, exakt, das trifft sehr gut, ja.
Ja, Leftover Women läuft am Freitag, 11.06. um 20 Uhr im Studio Museum und um 20.15 Uhr im Kino 2 im Museum. Eine letzte Frage noch. Es werden ja vor allem Dokumentarfilme gezeigt. Welche Rolle, welchen Einfluss können Spielfilme nehmen, die ja eigentlich fiktionalisiert sind?
Ja, das greift so ein bisschen das auf, was wir ja gerade schon ein bisschen hatten. Zum einen natürlich, dass mit einem Spielfilm noch mehr die einzelne Figur und deren Innenleben und Gefühlsleben in den Vordergrund gestellt werden kann, dass man so ein bisschen mehr noch Dokumentarfilm sollte ja nach Möglichkeit das möglichst, sagen wir neutral auch ein bisschen rüberbringen oder ein bisschen, hat halt immer diese Außenperspektive, abgesehen vielleicht bei Women of the Sun, wo man tatsächlich durch das selbstfilmenden Frauen so ein bisschen auch viel mehr Innenperspektive hat. Aber so ein Spielfilm leistet ja das, was ein Dokumentarfilm vielleicht nicht immer kann, nämlich wirklich eine emotionale Verbindung zu seinen Figuren herzustellen und damit irgendwie auch insbesondere Schicksale und Hintergründe weiterzubeleiten, die sonst irgendwie verloren gehen würden, wenn man jetzt nur von außen drauf schaut oder eben als Dokumentarfilmer ja eben immer in eine fremde Situation gerät. Und dieser Spielfilm ist halt immer dieser Moment, dass aus so einem Innenleben heraus viel mehr gemacht werden kann, viel mehr diese Verbindung hergestellt werden kann zu dem, was passiert.
Also Spielfilme können die Innenperspektive manchmal wesentlich besser darstellen, der Betroffenen.
Und manchmal verbietet sich ja auch, dass, wenn jetzt auch Personen vielleicht traumatische Erlebnisse gehabt haben, man verbietet sich auch manchmal, dass es also mit dieser Person eben so eingehend dann auch aufgenommen wird und wo sich das dann anbietet, dass eine andere Person dieses dann darstellt. Wir sollten vielleicht noch kurz was sagen zu den Hygieneregeln im Kino. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Es kommen nämlich immer wieder Leute, die irgendwie das nicht mitbekommen haben und stehen dann vor der Tür und werden abgewiesen, weil sie ja bestimmte Bedingungen erfüllen müssen.
Genau, also wichtigste Voraussetzung natürlich für alle mit den 3Gs, also entweder getestet, genesen oder geimpft. Das sind die drei grundlegenden Voraussetzungen, die man braucht, um einmal ins Kino zu kommen. Das heißt, mit dem Tübinger Tagesticket zum Beispiel ist das sehr einfach möglich. Vorher, da muss man nur rechtzeitig dran denken, dass man ein bisschen Vorlauf hat. Man weiß ja nie, wie die Schlangen gerade in der Stadt sind. Und dann gilt im Kino natürlich wie üblich, Maske bleibt auf. Wir haben vorne natürlich Desinfektionsmittel stehen. Und im Kino selbst, auch zwischen den einzelnen Plätzen, ist genügend Abstand da. Und für alle, die nicht online schon vorreserviert haben und da ihre Daten eh hinterlegt haben, gilt natürlich auch da einen kleinen Zettel weiterhin auszufüllen. Aber genau, im Grunde genommen, solange eben einer von den 3Gs erfüllt ist und kann man eigentlich mit Maske dann ins Kino kommen und die Filme genießen ohne weitere Probleme.
Das klingt doch gut. Das sind auch die Maßnahmen, die man so von anderen Stellen kennt.
Ja, und dem ist es auch geschuldet, dass wir so komische Anfangszeiten inzwischen haben. Also diese 17:30 und 17:45, dass wir halt in zwei Räumen den gleichen Film spielen, damit überhaupt so viele Leute wie möglich kommen können. Aber auch, dass der Einlass dann gestaffelt ist, damit nicht so viele Leute sich da also drängen vor dem Eingang.
Und dann kann man die Filme an einem schönen Abend anschauen oder Mittag.
Ja. Genau. Und hoffentlich, auch wenn es jetzt wärmer wird, ich hoffe ja, dass trotzdem noch viele Lust haben, ins Kino zu kommen. Es ist auch schön kühl drin, dass es draußen zu heiß ist.
Aber ich glaube schon, wir haben alle das vermisst und es ist jetzt wieder die Chance.
Mhm. Ach ja, wieder im Kino zu stehen ist wirklich toll. Also einfach so wieder dieses reinzukommen und mal wieder auf großer Leinwand was zu sehen, wenn man immer nur auf diesen kleinen Haumbildschirm die Lieblingsserie gesehen hat. Das war auch schön, aber auf Dauer.
Ist immer was anderes.
Das Erlebnis fehlt so ein bisschen.
Ja. Oder so. Genau.
Die Frauenfilmtage in Tübingen. Diese Woche, 10. und 11. Juni im Kinomuseum. Bei uns zu Gast waren Irene Jung und Thilo Prunk. Schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Hat uns sehr gefreut.
Vielen Dank.
Hat uns sehr gefreut. Und damit sagen wir Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.